Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HDW Off the Record Podcast, einem Podcast aus dem Haus der Wirtschaft. Das mal allerdings nicht aus Pratteln, sondern in Luzern. Ich freue mich sehr, heute wieder einmal bei einem guten Freund vom Haus zu sein, Christoph Schaldegger, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern und Direktor vom Institut für Wirtschaftspolitik. Christoph Schaldegger ist bei uns schon zu Gast gewesen, auch in diesem Podcast und auch am Tag der Wirtschaft. Heute richten wir den Blick mit ihm auf die aktuellen Herausforderungen bei den Bundesfinanzen und stellen eine zentrale Frage: Hat die Schweiz ein Einnahmeproblem oder ein Ausgabenproblem? Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, merci, darf ich bei euch sein im IWP? Bei schönstem Wetter zu Luzern.
Herzlich willkommen, Michael. Absolut. Ich habe extra geschaut, dass es schön Wetter ist. Wenn hohe Gäste kommen wie du, dann versuchen wir uns aufzuhübschen.
Schauen wir schnell neben schönem Wetter, wie es auf die Weltlage, wo nicht überall gleich schön ist. Wenn wir auf die aktuelle Weltlage schauen, Ukraine, Nahen Osten, Iran, steigt ja auch der Druck auf die Verteidigungsausgaben massiv. Also alle sind am Aufrüsten, wenn man das so sagen will. Verändert die Situation, die geopolitische Situation auch durch finanzpolitische Spielregeln oder den Rahmen generell?
Ja, klar. Ich meine, Finanzpolitik und die Aufteilung von der öffentlichen Finanzen auf die einzelnen Aufgabengebiete ist natürlich immer ein Abbild von der quasi politischen Konjunktur, von der Konjunkturlage. Und im Moment ist logischerweise Sicherheitspolitik das, was wahrscheinlich das wichtigste Thema ist. Und insofern sollte man das natürlich auch politisch abbilden im Bundesbudget. Ist im Moment natürlich eine grosse Diskussion. Wahnsinnig viel ist noch nicht geschehen. Natürlich, ein Bundesfinanzen 90 Milliarden ist ein super Tanker. Da kannst du nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich in der Grössenordnung von mehreren Milliarden umschichten. Es geht ein bisschen etwas, aber die Frage ist schon, ob es schnell genug geht.
Und du sagst es gerade umschichten. Das Wort bedeutet ja, dass umverteilst, oder? Das gibt ja wie zwei Ansätze. Was sagst du, tust du so oben drauf oder tust du eben umverteilen, neu verteilen?
Absolut. Ja, das ist, ich habe das in einem Beitrag vor kurzem in der NZZ-Geschichte aufgenommen. Ich meine, wenn du die Schweizer Geschichte anschaust, in der Bundesstaatsgründung, habe ich das genannt, die Politik der Addition. Es ist eigentlich immer darum gegangen, dass in Krisenzeiten, Kriegszeiten, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dass man dann die Politik der Addition gemacht hat, also dass man versucht hat, Steuern zu etablieren. Dann ist natürlich allen ersichtlich, es hat einen Grund, warum man neue Steuern braucht. Aber nach der Krise, nach dem Krieg, sind die Steuern dann einfach geblieben und haben dann angefangen, den Sozialstaat zu finanzieren. Und ich glaube, heutzutage sind wir natürlich mit Staatsquoten von, ja, je nach Berechnung 40% auch in der Schweiz von der Wirtschaftsleistung, sind wir natürlich an einem Punkt, wo die Addition irgendwo ein Ende muss finden. Natürlich gibt's die Möglichkeit, dass man noch ausweitet. Aber der Verteilkonflikt, dass die Leute sagen, ja, also bei 90 Milliarden muss es doch möglich sein, dass man jetzt einen Schwerpunkt bei der Verteidigung wieder setzen und dass man in den anderen Bereichen ein bisschen abspeckt, das muss doch möglich sein. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was Politik der Bevölkerung schuldig ist. Sie sollte Zielkonflikt, wo politisch münd ausgemacht werden, sollte sie adressieren. Logischerweise gibt es solche, die wollen ein bisschen weniger, ein bisschen andere wollen ein bisschen mehr. Aber einfach die Politik der Addition weiterführen, ich glaube, das würde ich zu kurz greifen.
Das heisst, wenn man das zusammenfasst, dass du hast so quasi, ich sage jetzt, den Finanzrahmen und je nach Situation, im Moment ist es jetzt gerade bei der Verteidigung, oder? Sagst du, der Schwerpunkt ist dort, oder? Und wenn man vielleicht einmal in 5 oder 10 Jahren nebeneinander ein Schwerpunkt muss gesetzt werden oder sollte gesetzt werden, dann musst du eben die Verteilung wieder dort anmachen. Aber immer so, dass eigentlich der Rahmen eben nicht gesprengt wird. Kann man das so ein bisschen bildlich sagen?
Ja, ich glaube, das ist es. Ich meine, natürlich, es gibt nicht eine klare Grenze, wo man jetzt müsste sagen, mit so viel Geld muss der Staat auskommen. Das ist letztlich, muss die Bevölkerung entscheiden, wie hoch sie die Steuerlast will haben und wer die Steuerlast soll tragen. Aber es ist einfach so, dass natürlich, wenn du Ersten Weltkrieg hat die Schweiz eine Staatsquote, bevor es angefangen hat, von 2% gehabt. Ich meine, dass du dort dann sagst, also der Bund, dass du dann dort sagst, ja, okay, also ja, da gibt es nicht viel zu umschichten. Aber heute sind wir in einer anderen Situation, oder? Und wenn du vor allem unsere Sozialversicherungen, Sozialstaat, anschaust, wo eine derartige Grösse und Dynamik bekommen hat, dass man das mal ernsthaft diskutiert und sagt, hey, vielleicht würde es auch mit ein bisschen weniger gehen und dafür etwas mehr in Sicherheit. Ich glaube, also das muss Politik können leisten. Niemand verlangt von der Politik, dass sie alle immer bei allem gleicher Meinung sind. Für das treffen wir uns im Parlament oder treffen
sich. Debattiert man auch, genau.
Aber man verlangt schon, dass am Ende natürlich irgendwo ein Entscheid gefällt wird und dass man das irgendwo mit Mehrheit, Minderheit kann ausmachen.
Aber das heisst, wenn ich dir das zulasse, du plädierst stark dafür, eigentlich das Ganze nicht mit mehr Einnahmen wieder zu finanzieren, sondern mit dem zu bleiben, wo man jetzt ist und umzuschichten.
Absolut, ja. Ich meine, das muss die Aufgabe sein von würde ich sagen, vom Augenblick, wo wir sind. Auch deshalb, weil, oder wir, es ist ja nicht so, dass wir in einer Krisensituation sind für die Bundesfinanzen. Dass es irgendwie so wie das Wirtschaftswachstum würde in einer Rezession verharren, dass es keine Einnahmen hätte, dann wäre das nochmal eine andere Situation. Das Gegenteil ist eigentlich richtig. Wir haben das Einnahmenwachstum im letzten Jahr gehabt, wo mehr als doppelt so gross ist als Wirtschaftswachstum. Ich meine, wir sind in paradiesischen Zuständen in den Bundesfinanzen, was die Finanzierung angeht. Und wenn man in einer paradiesischen Situation es nicht schafft, zu sagen, okay, die Verteilung sollte jetzt ein bisschen mehr in Sicherheit gehen, wenn man es dann nicht schafft, zu sagen, es lenkt, was wir an Einnahmen haben, dann macht Politik, glaube ich, schon etwas falsch, weil sie muss dir auch überlegen, ist denn das in den nächsten 15 Jahren so weiterführbar? Wahrscheinlich kaum, oder?
Wenn wir jetzt auf die Bundesfinanzen schauen, du hast es ein bisschen angedeutet jetzt, wo stehen wir da aktuell, ich sage jetzt finanziell, stabil oder kippt etwas? Aber ich dir jetzt gerade zugelassen habe, muss man sagen, nein, eigentlich sind wir da sehr gut unterwegs.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, mit wem vergleichst du. Also wir sind natürlich im europäischen Vergleich sind wir immer noch solid. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt super viel besser als viele andere Länder sind, sondern einfach, dass die anderen, also insbesondere unsere europäischen Nachbarländer, in grösseren finanziellen Situationen oder in grösseren Finanznöten stecken. Verschuldung von Frankreich, Verschuldung von Deutschland, Verschuldung auch Österreich, Italien hat natürlich schon Dimensionen angenommen, wo für die Länder die Frage der Solvenz schon gestellt wird. Und so weit sind wir natürlich nicht. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass man sich fragen muss, wenn du ein Einnahmenwachstum mittelfristig von 2% hast und die Politik schafft es nicht, mit diesen Spielräumen auszukommen, dann musst du ja schon fragen.
Was läuft da falsch?
Genau, also da bist du irgendwie in einer Traumwelt angekommen, wo du musst sagen, das lässt sich unter keinem Verständnis in der Zukunft weiterführen.
Jetzt ist ja so, dass der Bund im 25 besser abgeschlossen hat, als er gesagt hat. Also das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Gleichzeitig reden wir aber ein paar angespannte Finanzen, aber auch da wieder, oder, muss ich sagen, gerade jetzt, was du zuletzt gesagt hast, da ist man eigentlich wie selber verschuldet, oder? Weil eigentlich hat man das Wachstum, aber man will einfach mehr, oder? Und aufgrund von dem ist man am Schluss dann eigentlich in der angespannten Situation.
Genau. Ich meine, das ist durchaus, wirkt es immer ein bisschen schizophren. Einerseits hast du ein Budget oder hast eine Rechnung, die abschließt im Positiven. Und dann fragt man sich, warum muss man eigentlich sparen? Aber es ist eben so, dass man einerseits mit dem Rückblick, also wenn man da in den Rückspiegel schaut, sieht man letztendlich einfach, dass unsere Steuereinnahmen, unsere Einnahmen auf Bundesebene sehr gut gelaufen sind. Und dass wir mit diesen Spielräumen gerade rausgekommen sind, ist jetzt nicht so schwierig. Und man darf nicht vergessen, Wir haben einen Einnahmenspielraum, der doppelt so gross ist wie das Produktivitätswachstum. Und das Produktivitätswachstum ist das, was letztlich uns erlaubt, die Löhne zu erhöhen. Und die Bundesfinanzen haben den doppelten Spielraum. Das sollte man nicht vergessen. Und jetzt ist nicht die Frage, ob wir in Zukunft können Ausgaben aufs Niveau von der Produktivität abschrauben, oder? Das wäre eine massive Einsparungsübung. Nein, es geht nur darum, dass man für die Weiterführung von dem paradiesischen Zustand, den wir eigentlich haben, dass man dort sagen, ja, aber noch viel mehr sollte es nicht sein.
Und warum ist das so schwierig? Das irgendwie, am Schluss ist es eine politische Debatte, passiert auch viel im nationalen Ständerat. Warum ist das schwierig, dass irgendwo, ich sage es mal, das tönt ja alles sehr vernünftig, oder?
Ja, weil natürlich, so wie wir miteinander reden im Parlament, wahrscheinlich die meisten Leute, ja, natürlich reden schon, aber sie wissen genau, dass sie so nicht gewählt werden. Du hast deine Interessengruppen im Rücken. Du tust dich für deine Interessengruppen einsetzen. Die Interessengruppe hat ganz klar einen Fokus, ein Thema und dort geht es darum, kriege ich die Subventionen von letztem Jahr noch oder kriege ich sie nicht mehr? Und für das gehen sie einerseits in der Wandelhalle lobbyieren und andererseits ermöglichen sie dir, dass du wieder gewählt wirst. Und dann weisst du natürlich als Politiker genau, ja okay, es sollte vielleicht lieber schauen, dass der Posten, die Position an Subventionen bleibt. Und quasi, wenn alle so denken, dann kommt am Schluss das raus, was eben rauskommt, dass man dann überrascht ist, ja, dass das Mittagessen schon verteilt ist und sogar das nächste Mittagessen auch schon verteilt ist, aber noch niemand eigentlich in der Küche war, wo das Mittagessen macht.
Das würde ja eigentlich heissen, es ist fast einfacher als Finanzministerin, wenn du ein bisschen im Negativen abschließt, oder? Weil dann sind Begehrlichkeiten weniger hoch, wenn du dann irgendwie im Plus bist, oder? Weil alles, was im Plus ist, sofort sowieso noch verteilt werden will.
Klar, das ist ja so. Ich meine, die Politik reagiert auf Druck. Ist in jedem Bereich so. Ist nicht nur in der Finanzpolitik so, Sicherheitspolitik ja auch. Sprich, da ist eigentlich auch nichts Falsches dran. Ich meine, wenn die Problemlage grösser wird, dann gibt es Druck auf die Politik und dann nachher muss sie reagieren. Und insofern ist klar, wenn die Finanzen noch einigermaßen solid sind, dann sagen viele, ja, was soll das, warten wir doch zu. Ist jetzt nicht gerade eine vorausschauende Politik, ja. Aber es ist halt so, wie es oft läuft.
Eben, beliebtes Mittel, jetzt, wenn man sagt, man braucht noch mehr Geld, ist nebst dem Wachstum, wo man ja dann erfreulicherweise hat, man ja 2% aktuell, mehr Einnahmen. Oder? Und Mehrwertsteuer ist ja etwas, was immer wieder gern gezogen wird. Wie stellst du dich dort dazu generell? Also zur Mehrwertsteuer vielleicht mal ganz allgemein. Wir sind immer noch relativ tief unterwegs.
Ja, also klar, ich meine, es gibt bessere und schlechtere Steuern. Und von dem, was jetzt diskutiert worden ist, zum Beispiel Vermögenssteuer auf Bundesebene, hat man ja mal gehabt in den 50er Jahren noch, ist eingeführt worden im Zweiten Weltkrieg und in den 50er Jahren dann abgeschafft worden wieder. Ich glaube, mit guten Gründen ist es abgeschafft worden. Vermögenssteuer wäre natürlich für die Wirtschaft viel dramatischer, würde ich jetzt davon ausgehen, von den Schäden, die sie anrichten, also als Mehrwertsteuer. Also für all die, die das nicht glauben, schaut mal auf Kalifornien, die haben einen Billionaires Tax eingeführt und schaut mal an, was das Auswirkungen gehabt hat im Sunshine State. Also das ist,
weil die sehr mobil sind und dann auch sehr schnell gehen, oder?
Genau, also für all die, die gefunden haben, die Bundeserbschaftssteuer sei vielleicht doch eine gefährliche Geschichte, kann ich nur sagen, eine Vermögenssteuer, das besteuert dann nicht die Toten, beziehungsweise die, die nicht mehr da sind, das besteuert dann die, die
noch können entscheiden, was genau. Sie, wo sie wollen wohnen.
Und da wäre ich also sehr vorsichtig. Insofern ist natürlich eine Mehrwertsteuer sicher die weniger schlimme Steuer. Man darf aber, glaube ich, auch nicht allzu euphorisch sein. Ich meine, eine Mehrwertsteuer ist auf dem Papier viel effizienter, als sie in der Realität ist. Oder in der Realität ist sie zu einem grossen Teil, man hat das Tag so gekühlt, zu einem grossen Teil eine Investitionssteuer oder eine Vorleistungssteuer, weil sie halt von der Konstruktion her auch durchlöchert worden ist. Und was man auch nicht vergessen darf, ich meine, das leuchtet jedem ein, es gibt keine Steuer, die niemand belastet. Wenn du, ja.
Also irgendjemand zahlt.
Irgendjemand muss es zahlen. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn man sagt, ja, es ist der Konsum, der belastet wird, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber den Konsum müssen wir auch zuerst verdient haben. Also letztlich tut es immer irgendwie Einkommen, die in einer Volkswirtschaft produziert und werden müssen, werden belastet, auch bei einer Mehrwertsteuer. Und insofern finde ich, ja, also bei den paradiesischen Zuständen, die wir haben, jetzt einfach die Mehrwertsteuer nochmal draufsatteln, finde ich, nicht gerade ein ambitioniertes Ziel.
Was kann man da sagen? Was ist ein guter Wert? Also, weißt du, bei der Mehrwertsteuer jetzt von der Höhe her, jetzt im Vergleich, also, man eben, die Länder um uns herum, aber das ist ja kein guter Vergleich. Hast du ja selber gesagt, fahrt unsere Nachbarländer oder die Länder in Europa alle sehr stark am Darben. Die haben ja zum Teil sehr hohe Mehrwertsteuer. Was sagst du als Ökonom?
Ja, ich glaube, wie bei jeder Steuer, jetzt bei der Mehrwertsteuer nicht ganz so dramatisch, aber bei jeder Steuer ist natürlich klar, je höher der Satz wird, desto mehr Ausweichreaktionen hast nicht nur die Politik, die hat dann plötzlich jeden Verband will eine Ausnahme haben, oder? Also je höher der Satz wird, desto mehr Lobbyismus, dass man eine Ausnahme kriegt.
Der tieferen Satz hat am Schluss, ja.
Und das Zweite ist, die Wirtschaft selber reagiert natürlich bei einer gewissen Höhe dann auch, oder? Tätigkeiten unterbleiben, der Wirtschaftsstandort insofern, auch wenn eine Mehrwertsteuer jetzt recht außerhandelsneutral ist und von der Standortqualität her jetzt nicht so einschneidend ist wie andere Steuern. Sie muss trotzdem zuerst erwirtschaftet werden. Und natürlich gibt es auch die ganzen Bewegungen in schattenwirtschaftliche Tätigkeiten. Das wird dann alles attraktiver. Und insofern ist klar, mit dem muss man rechnen, wenn man den Steuersatz auftut. Und wir sind im Moment, wie du richtig gesagt hast, im Vergleich zu anderen Ländern tief. Aber wenn wir uns natürlich den Grössenordnungen annähern, die andere Länder haben, dann werden diese Fragen wichtiger. Und was andere Länder eben nicht so haben, so relativ stark progressive Einkommensteuern oder nicht ganz so progressiv, wie wir es haben, die lasten dann umso stärker. Mhm.
Und auch da ist es wahrscheinlich Tradition am Schluss. Oder? Also, du kriegst sie ja wahrscheinlich nicht mehr weg. Oder? Also auch wenn man sagt, jetzt gehen wir vorübergehend und so weiter, oder offen und nur für das und zweckbestimmt, oder sei es dann, ist ja gleich für was, Diskussion AHV, Diskussion Militär oder so. Aber zurück, das hast du schön aufgezeigt, auch schon im letzten Podcast, zurück gehst du eigentlich nie mehr. Oder? Also du bleibst dann fast da oben.
Ja, man hat so ein bisschen Sperrklinkeneffekt. Wenn du einmal eine Steuer da ist, dann wird es schwierig, die wegzukriegen. Es hat ein paar Beispiele gegeben. Du magst dich erinnern, IV, Zusatzfinanzierung ist dann temporär installiert worden, nachher wieder weggeht. Es gibt schon auch Beispiele, aber in den allermeisten Fällen bleibt das. Es bleibt einerseits natürlich, weil die Spielräume gerne genutzt werden, weil Interessengruppen dahinter stehen. Und andererseits, weil man natürlich auch, ich würde sagen, säkulare Trends haben. Also wir alle werden jedes Jahr ein Jahr älter. Und wir werden nicht nur ein Jahr älter, sondern wir leben auch länger. Und das führt natürlich dazu, dass wir unseren Sozialstaat bei unflexiblem Renteneintrittsalter, unseren Sozialstaat jedes Jahr teurer wird. Und wenn das dann nachher gerade auch noch geburtenstarke Jahrgänge sind, die jetzt in Rente reingehen, also die Babyboomer, ja, dann musst du nicht überrascht sein. Da kommt natürlich eine richtige Lawine auf uns zu, wo da finanziert werden muss.
Und die Finanzierung, die müssen wir irgendwie können lösen, oder?
Die müssen wir lösen. Da gibt es einfachere und schwierigere Wege. Politisch in der Schweiz, glaube ich, sind die Wege, die aus meiner Sicht die einfachsten wären, nämlich die Anhebung vom Renteneintrittsalter. Die will man nicht so gerne gehen, finde ich eigentlich etwas, was unverständlich ist. Wie lange man quasi die Politik von der Kopf in Sandstrecke weiter kann führen, weiss ich nicht. Aber ich glaube, das wäre eigentlich der richtige Weg, oder? Es ist im Prinzip einfach eine Verschiebung, die unsere Gesellschaft durchmacht. Das heisst, wir leben länger, Geburtenraten gehen zurück, wir haben mehr eine kristalline Gesellschaft mit Fähigkeiten, die mehr auf Erfahrungswissen basieren. Okay, da muss sich die Gesellschaft umstellen. Und es ist ja eigentlich auch schön, oder? Wenn du dir überlegst, was der Gesundheitszustand von einem heute 65-Jährigen ist, im Vergleich von vor 30 Jahren, das ist dramatisch viel besser. Also man sagt ja, das neue 60 ist 70. Die Leute sind einfach anhand von ihren Gesundheitsdaten viel eher auch körperlich, physisch, psychisch vielleicht weniger, aber physisch auf jeden Fall sind sie bereit, dass sie könnten länger arbeiten.
Also gut, das ist ja eine von unseren Initiativen von der Wirtschaftskammer, eben länger können arbeiten, wenn man das will. Ich glaube, weil das ist, da bin ich ganz bei dir, oder? Das ist ja genau das, was man sagt, vielleicht nicht in allen Briefen, das muss man dann logischerweise im Detail anschauen, aber für die allermeisten sicher, oder? Länger arbeiten, also, was ja eigentlich völlig logisch ist, weil du sagst, oder? Man sagt ja selber, mit 50 bist du für 40, oder? Für heute, und mit 70 wie mit 60, oder? Das sagt mir dann noch schnell einmal gern, aber wenn es ums Arbeiten geht, ist es dann oft so, ja, nein, mit 65, aber das wäre ja eigentlich schon das Vernünftigste, oder? Dass man da hinten raus die Möglichkeit schafft, oder? Dass man länger arbeiten kann.
Ich glaube auch, und weißt, natürlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber so das Bild, dass irgendwie die allermeisten Leute mit 65 total verbraucht sind und jetzt noch ein paar Jahre sich gönnen, dann mit einer Kreuzfahrt gleich noch das Leben geniessen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir leben doch in den besten Zeiten, wo wir je gehabt haben. Und dass die Arbeit eigentlich Identität ist, dass Arbeit dir ein Selbstwertgefühl gibt, dass Arbeit etwas dir auch einen Wert gibt, dass du gebraucht wirst von einem Umfeld. Das ist doch etwas wahnsinnig Schönes. Und dass eigentlich, also, wenn ich mein Umfeld anschaue, das mag mich trügen, aber wenn ich mein Umfeld anschaue, und vielleicht musst du dann sagen, ob du das anders siehst, aber wenn ich das anschaue, dann habe ich das Gefühl, die meisten, die würden gerne noch länger arbeiten und länger gebraucht werden, weil sie finden, das ist eigentlich etwas, warum ich Mensch bin und was mein Leben lebenswert macht, dass ich gebraucht werde und dass ich etwas mitgehen kann. Es ist ja nicht mehr nur noch Broterwerb, damit ich überleben kann. Es ist viel mehr. Und ich kann mir eigentlich, wenn du lebst nach der Pensionierung etwa 20 Jahre noch. Ich meine, 20 Jahre Kreuzfahrt, das ist doch stinklangweilig.
Ja, schon eine wäre, glaube ich, langweilig für mich, aber das ist eine andere Frage. Da müssen wir in die Ferien verbringen, ich will jetzt da wertfrei drüber reden. Aber vielleicht gebe ich dir recht, das ist auch in meinem Umfeld überall, also das Thema, ich will doch nicht aufhören mit 65 oder so, oder? Weil genau was du sagst, oder? Das macht Spass, es ist lässig, oder? Ich will etwas können bewegen und das willst du nicht einfach so von heute auf morgen dann aufgeben, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Ja.
Gut, ein anderes Thema, wo du sehr stark drum immer wieder darüber äußern, die Bundesausgaben und das Wachstum von den Bundesausgaben, oder? Wo du immer sagst, also, ich sage es ein bisschen salopp, jetzt der Staat, der wuchert, oder? Und da kannst du fast nicht mehr zurückschneiden, oder? Wo liegt da das strukturelle Problem? Also, wir haben jetzt eben schon über das Politische geredet, das ist am Schluss ja wahrscheinlich alles zusammen, oder? Wo das dann irgendwo loslässt. Wie beim Dornrösli, ja genau, wo dann alles überwuchert.
Ja, also gut, man muss jetzt, glaube ich, natürlich im Vergleich zu anderen Ländern wuchert es bei uns noch
ein bisschen weniger.
Aber ich glaube, das strukturelle Problem sind die gleichen. Und die sind letztlich, eben, du hast eine Politik von der Addition, das heisst, das Bestehende wird nicht mehr hinterfragt, man lässt es einfach weiterlaufen und dann kommt on top noch irgendeine neue Aufgabe. Insofern das strukturelle Problem, natürlich, es ist dann rechtlich, wenn du noch Automatismen dahinter hast, wie in der Sozialversicherung, dann passiert gar nichts mehr. Weil in der Budgetdebatte kannst du es gar nicht gross verändern. Es hat ja einen gesetzlichen Automatismus dahinter. Die Renten, die werden ausgezahlt, die werden valorisiert.
Das kannst du gar nicht machen. Verändern. Ja.
Und insofern glaube ich, man müsste schon, also wäre ein von meinen Ansätzen, dass man würde schauen, dass alle Ausgaben wieder gleich geschaltet werden, oder? Dass neue Ausgaben nicht wahnsinnig viel schwieriger haben als alte Ausgaben. Und eine Möglichkeit wäre, ich fände, gerade bei den Subventionen wäre das sinnvoll, dass man würde, im Englischen sagt man Sunset Legislation, also dass man ein Ablaufdatum ins Gesetz
mit dem Joghurtdeckel oder so, oder? Das, genau. Ab dem, dann ist es ja, fertig,
das
oder?
Ist, das ist eine wahnsinnig tolle Analogie, genau.
Ja, vielleicht kann ich das vorstellen.
Ja, genau, ja.
Nein, aber es ist wichtig, ja.
Genau, also es ist ein Datum und, das, und an dem Tag ist es quasi... Genau, oder? Weil es gibt dann einfach natürlich, es löst nicht alle Probleme, aber es gibt der Politik die Möglichkeit, neue Aufgaben auch im Zusammenspiel mit alten Aufgaben zu diskutieren. Und das ist ja letztlich immer die Frage von den Zielen, die du hast und vom Abwägen, wo du die Mittel einsetzen für die Erreichung der Ziele. Und wenn es einfacher ist, quasi zu sagen, okay, jetzt haben wir sicherheitspolitische Bedürfnisse, und da haben wir noch, ich weiss nicht, Entwicklungshilfe, Infrastruktur, Verteidigung, Sozialstaat und Landwirtschaft, dann kannst du das gegenüberstellen. Und dann kannst du sagen, okay, das Jahr tun wir mehr da und dafür kommen die dann nächstes Jahr
wieder. Also Handlungsspielraum wird einfach grösser.
Genau.
So. In dem Zusammenhang reden wir ja wieder von gebundenen und unbundenen Ausgaben. Also, das ist einfach quasi so IV, wie du es gesagt hast, oder? Das ist quasi wie, ja, das muss, oder? Und das sind quasi die gebundenen. Und ich habe das Gefühl, der Anteil von denen wird ja im Kuchen immer grösser. Das heisst, der Spielraum eigentlich, den du am Schluss dann hast noch, der wird immer kleiner, oder? Also, der Schnitz wird immer kleiner. Und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich ideal, oder?
Nein, der Verdrängungseffekt ist natürlich, ist ein Problem, oder? Er ist nicht nur ein Problem für die Budgetdebatte, wo immer auf einem kleineren Gebiet dann quasi die Entscheidung gefällt werden müssen, weil die anderen Gebiete gar nicht mehr steuern kannst. Und ich meine, das sind heute massive Ausmaße. Eben, Sozialstaat wächst mit einer Grösse von 3,5% pro Jahr. Das ist natürlich verdrängt in alle anderen Ausgaben. Und es ist aber auch politisch, glaube ich, irgendwann ein Problem von der Fairness, dass dann die Leute sagen, ja, aber halt jetzt einmal, jetzt habe ich begriffen, wie das Spiel funktioniert. Ich muss einfach einen gesetzlichen Automatismus bei meinen Ausgaben und dann nachher bin ich safe. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo, ja, letztlich, das, ja, das Budgetrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und wenn sie anfangen, das alles mit einem gesetzlichen Automatismus hinterlegen, dann
ist das bloß nur ein Abwinken eigentlich,
ja,
oder?
Natürlich hat sie das Budgetrecht dann wahrgenommen, aber wie du sagst, dann ist es eigentlich nur noch ein Abwinken und der Finanzminister kann dann eigentlich nur noch sagen, okay, das ist die Steuererhöhung, die nächstes Jahr ins Haus fällt. Bei den Ausgaben müssen wir nicht mehr darüber reden.
Mhm. Aber das heisst also generell, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben, ich glaube, das kann man schon sagen, oder? Wir haben ein Ausgabenproblem und nicht ein Einnahmenproblem in der Schweiz oder generell beim Staat.
Ja, also im Moment ist das offensichtlich. Es ist ja nicht so, dass die Einnahmen wieder zurückgehen. Es ist
ja
nicht so,
dass sie wachsen ja immer leicht.
Sie wachsen, ja. Also die Wirtschaft wächst und die Einnahmen wachsen, die Steuerquellen sind nicht am Versiegen. Ich meine, eins, was vielleicht interessant ist, jetzt, ich weiß nicht, ob wir noch zu sprechen kommen, durch das Entlastungspaket 27. Ich meine, wenn du dir anschaust, was die Entscheide jetzt gewesen sind und du dir anschaust, was der Impuls vom Bundeshaushalt auf die Wirtschaft ist, dann haben wir es sage und schreibe geschafft, dass wir einen positiven sogenannten Fiskalimpuls abgeben. Das heisst, um es jetzt pointiert zu sagen, wir haben es geschafft, das Entlastungsprogramm zu einem Impulsprogramm zu machen.
Kommen wir auf das Entlastungspaket, ja. 27, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt ewig lange diskutiert worden im Parlament, im Nationalen Ständerat. Und am Schluss, eben, lenkt es nicht, oder, um wirklich Probleme zu lösen?
Nein, es lenkt nicht. Gut, das sage nicht ich allein, oder? Das, glaube ich, weiss das Parlament, das weiss die Verwaltung, das weiss die Verwaltung sagt es ja, Finanzministerin auch. Es lenkt nicht für die voraussehbare Zukunft, also den Finanzplan. Und insofern wird uns das Sparen weiterhin im Haus behalten. Aber ich finde, es ist schon interessant, weißt du, heute sagen wir Narrativ, oder, wo man entwickelt hat, ja, ist überall immer sparen, immer nur abbauen. Und wenn du dann anschaust, was gemacht wird, eben, es wird anstatt ein Entlastungsprogramm, anstatt dass es spart, wird es zum Impulsprogramm. Ja. Man muss dich ja schon fragen, fragst du dich dann auch, ob die Medien eigentlich ihre Rolle noch wahrnehmen? Also musst du ja irgendwie sagen, hey, ist jetzt Zeit für Impulsprogramm? Ich glaube nicht.
Und fragst du ja, würdest du überhaupt in ein Entlastungspaket bringen, wenn es am Schluss noch so dreht wird, oder? Also.
Ja, klar, es ist nicht so, dass es das, was in der Finanzplan drin ist, dass das nicht auch ein Impulsprogramm wäre. Aber letztendlich haben wir es nicht geschafft, dass das Entlastungsprogramm gerade neutral wirkt. Das wäre ja eigentlich das Schönste Das wirkt neutral, nicht restriktiv. Also die Wirtschaft wird nicht dämpft, sondern es ist gerade neutral. Aber sogar noch expansiv. Ich meine, man hätte auch können sagen, in einer Zeit, wo die Wirtschaft eigentlich noch gut läuft, klar, wir haben Unsicherheiten geopolitisch, aber wo es eigentlich noch gut läuft, wäre es vielleicht auch nicht falsch gewesen, ein bisschen restriktiver unterwegs zu sein. Wir haben ja jetzt nicht ein grosses Problem mit Arbeitslosigkeit und mit grösseren rezessiven Tendenzen. Ja, ja. Es ist eigentlich eher das Gegenteil. Die Arbeitsmärkte sind geräumt, wir haben Mangel an Fachkräften. Also.
Aber du hast gerade die Medien noch erwähnt. Also, hast du das Gefühl, die haben es da wirklich gerade da jetzt auch speziell eine Rolle gespielt, die sie so nicht hätten sollten?
Also ich habe natürlich gelernt, dass Medienschelte nicht unbedingt sinnvoll ist,
irgendwann schlägt es zurück.
Genau. Aber ich stelle einfach fest, dass das Narrativ, ich meine, ich mag mich gut erinnern, von einer wichtigen Zeitung in diesem Land ist ernsthaft diskutiert worden, ob Sparen Selbstmordrate erhöhen würde. Ich meine, muss ich einfach sagen, irgendwie, das ist jetzt am Beispiel vom EP27, Entlastungsprogramm 27, die Frage, ob das soziale Verwerfungen gibt bis hin zur Erhöhung von Selbstmordraten, das ist irgendwie einfach absurd.
Aber kannst du es nachvollziehen, wenn man so etwas kann?
Nein, kann ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen
kannst. Nein, ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ich meine, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir wie in den 30er Jahren, du magst dich vielleicht erinnern, oder Austerität, der Begriff stammt ja eigentlich aus den 30er Jahren, anfangs 30er Jahren, gerade in Deutschland, Regierung Brüning, eine verhängnisvolle Politik, wo sie außerhalb von dem, nicht einmal Mehrheit im Parlament im damaligen Reichstag, müssen mit Sondervollmachten vom Reichspräsidenten, haben sie müssen eine Sparpolitik durchziehen von 30% von auch Lohnzurückhaltung, alles ist diskutiert worden, Ausgaben in gewissen Bereichen 30% reduziert worden sind, dass das zu sozialen Verwerfungen und vielleicht dann auch ein Land mürbe macht für autokratische Modell. Okay, das kann man diskutieren. Das ist wichtig, dass man das diskutiert. Alles klar. Aber ich meine, wir sind nicht in dieser Situation.
Oder anders, das geht noch nicht ganz lebendig, oder? Noch weit nicht, oder? Also.
Ich meine, das Ziel war ja, die Finanzpläne haben gesehen, 3% Aufbau. Jetzt wäre es zurückgegangen auf 2%. Ich meine, das ist ja immer noch ein Wachstum, wo viele, wir wären ja froh, hätten wir jedes Jahr 2% Lohnwachstum. Haben wir auch nicht. Ja, laufen wir jetzt immer mit einem 20-80-Gesicht rum.
Und warum fehlt der Sparwille?
Ja, ich meine, natürlich ist es ein bisschen auch das St. Florians-Prinzip.
Oder? Das ist sicher also, so, ja.
Bitte nicht bei mir sparen. Ich meine, das ist natürlich eben, wenn man jetzt gerade bei den Medien, die sind ja dann natürlich auch aufgeschreckt gewesen wegen ihrer indirekten Presseförderung, haben sie es geschafft, dass im Sparpaket die natürlich nicht reduziert wird, sondern noch aufgestockt wird, oder? Horribile Diktu. Aber ich glaube, das ist eben, das ist letztlich die Erfahrung eigentlich von allen Ländern. Wenn du willst, an Sparwillen appellieren, dann noch eine, das, dann bist du Sisyphus. Das interessiert niemand, weil er hat handfeste Interessen hinter der von seiner Gruppe, wo ihn wählen. Oder wo ihm die Möglichkeiten geben, dass er
die Stimme in der Regel für 4 Jahre gewählt. Also, man muss schauen, dass du die 4 Jahre einigermaßen überstehst und dann wieder gewählt wirst, oder?
Genau. Aber wenn du natürlich anschaust, die Länder, die richtig haben, erfolgreich gespart, in den 90er Jahren, beispielsweise Schweden, ein Land, wo übrigens ich finde, das ist auch interessant, weißt, wir vergleichen uns oft mit Deutschland, wir vergleichen uns mit Frankreich, Italien, etc. Aber schauen wir mal die skandinavischen Länder an. Ich meine, da insbesondere Schweden, die haben es geschafft, von extrem hohen Ausgabenquoten, von einem, ja, eben skandinavischen Wohlfahrtsstaatsmodell, doch irgendwie ihre Finanzpolitik wieder in den Griff zu kriegen. Anfangs von den 90er Jahren ist Schweden also ganz miserabel da gestanden. Schuldenkrise, Bankenkrise, eine Währungskrise. Sie haben es irgendwie geschafft, ohne dass sie ihr Wohlfahrtsmodell vollkommen haben müssen opfern. Aber sie haben es irgendwie geschafft, ihre öffentlichen Finanzen einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und warum? Ja, weil natürlich die Problemlage, du hast es vorhin noch richtig gesagt, weil die Problemlage so war, dass eigentlich jedem klar war, schau,
also jetzt, der Druck ist einfach so hoch gewesen, oder?
Genau. Und das siehst du auch, Kanada ist ein anderes Beispiel. In den 80er Jahren, Dänemark, Irland sind Beispiele. Interessant ist auch, wenn du dir jetzt Griechenland anschaust, oder? Ich meine, im Moment sehen ja die Daten wieder relativ gut aus. Also sprich, das Modell, das man verfolgt hat bei Griechenland, ich bin jetzt auch nicht bei allem, was da entschieden worden ist, finde ich, ich meine, man hat den Euro und die, ja, das ganze Konstrukt vom No-Bailout hat man doch angestrapaziert bei der Griechenland-Rettung. Aber man muss sagen, so der Kompromiss zwischen Strenge und trotzdem helfen, ist jetzt im Fall von Griechenland im Moment nicht so schlecht. Klar, jetzt haben sie wieder eine Subventions- eine Krise, dass anscheinend wieder etwas beschissen worden ist. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass man das hört. Das ist damals schon, wo sie den Verteidigungshaushalt ausgerechnet haben und der Europäischen Union Daten ohne, Haushaltsdaten ohne Sicherheitsausgaben geschickt haben. Oder, das sollte man eigentlich nicht machen. Aber insgesamt ist es eigentlich ein Modell, würde ich sagen, oder ein Fall, wo doch gegeben die Herausforderungen relativ gut gemeistert worden ist.
Du hast das Stichwort Subventionen gerade genannt. Schauen wir uns auch Subventionen in der Schweiz an. Also ich glaube, da gibt es die Zahl 50 Milliarden, wenn ich jetzt nicht total letzt unterwegs bin. Wie ordnest du die Zahl?
Ja, es ist im Moment ziemlich genau 50 Milliarden. Wir haben einen Haushalt, der noch nicht ganz 90 Milliarden ist. Also nach Adam Riese ungefähr die Hälfte ist als Subventionen qualifiziert. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. So wie der Bund Subventionen qualifiziert, also das sind Zahlungen an Drittparteien, wo er selber nicht aktiv wird, also wo er nicht selber etwas produziert, das ist natürlich breit. Das sind von den Sozialversicherungen über Landwirtschaft bis hin zur Bildung, wo sie der ETH oder die EPFL oder wenn man auch immer etwas gibt, das sind alles qualifiziert. Das
Subventionen.
Genau. Also, ich wäre fern davon zu sagen, das ist alles schlecht. Natürlich, die Subventionen haben ihre gesetzliche Grundlage und ihre mehr oder weniger überzeugende Berechtigung. Aber es ist einfach so, dass die Subventionen stärker wachsen als der Gesamthaushalt, stärker wachsen als Wirtschaftswachstum. Und das natürlich unter, wir haben ja mal alle Einzelsubventionen, alle Erstempfänger publiziert. Es sind über 20'000 Erstempfänger. Und wenn man das anschaut, muss man sagen, da wird natürlich auch unter dem quasi Generaltitel, wo man dann hat, das Subventionsgesetz und die Bedingungen, die es muss einhalten muss, hat da irgendwie die Verwaltung im Aktivismus, im Kombination mit Aktivisten halt Subventionen mehrheitsfähig gemacht, wo ich glaube, jetzt nicht zwingend notwendig wäre. Also man findet da wirklich wahnsinnig viele Titel drunter, wo man muss sagen, da ist jetzt der Start von seiner Aufgabe, die er sollte haben, Marktversagen zu verhindern, ist er einfach in einen Aktivismus reingeraten, der nicht notwendig ist und der auch, glaube ich, langfristig für eine Demokratie gefährlich ist. Oder? Das darf man nicht vergessen. Ich meine, wenn du Geld vom Staat kriegst, wo der Steuerzahler muss berappen muss und du bist selber ein, der muss aber deine Produkte über den Markttest verkaufen, dann irgendwann einmal findest du es unfair, wenn sich die anderen einfach über Lobbyismus können, an der Staatskasse bedienen. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass der Staat nicht in Geiselhaft von diesen Interessengruppen kommt, die sich an den Subventionen können, gütlich tun. Und deshalb eben mein Vorschlag von der Sunset Legislation. Ich glaube, man muss es mindestens, also erstens einmal muss man es transparent machen. Man sollte Subventionslisten veröffentlichen, wo jeder Einzeltitel drin ist, jeder Erstempfänger. Ich meine, das ist unser Geld, dürfen wir auch wissen,
wo es hingeht und wie viel. Ja.
Und zweitens, dass man dann noch zwei, drei Jahre, dass man dann wieder diskutiert, okay, jetzt und ist...
bewusst entscheidet, jetzt geben wir es wieder oder geben es nicht oder ganz so viel oder weniger quasi, oder?
Absolut, oder? Und dann noch kann man sich auch überlegen, ob eine andere Interessengruppe vielleicht jetzt nicht auch einmal am Zug wäre.
Was ist der grösste Fehlanreiz gerade bei den Subventionen? Kann man das so ein bisschen sagen oder aus deiner Sicht?
Ja, das ist immer ein dornenvolles Gestrüpp, oder? Logischerweise, als Ökonom würde ich sagen, der Staat hat seine Aufgabe dort, wo er irgendein Marktversagen adressiert. Und dann würde ich sagen, ja, okay, die grosse Sozialversicherung, dort hat natürlich seine Aufgabe, ist eine wichtige Institution, Altersarmut adressieren, andere Risiken, Lebensrisiken zu adressieren, das ist eine wichtige Aufgabe. Aber auch dort stellt sich ein Typ vor, brauchen wir jetzt tatsächlich eine 13. Monatsrente? Also würde es nicht auch ohne die gehen? Also die Grössenordnung dort, finde ich, kann man auch und sollte man auch diskutieren. Aber dann hat es natürlich Industriesubventionen, wo du dich dann schon fragst, also eigentlich sollten die Firmen nicht am Tropf vom Staat hängen, weil letztlich führt das eben auch dazu, dass sie sich politisch auf den Staat ausrichten und der Staat wird dann zum Taktgeber von Innovation. Das ist meistens nicht eine gute Idee. Und dort bei den Industriesubventionen wäre ich viel radikaler und würde sagen, da sollte man wirklich zurückbauen.
Wäre das etwas, wo du, wenn du Finanzminister wärst, als erstes würdest angehen?
Ja, ich glaube, ich würde schon angehen. Also, ein Finanzminister sollte ja auf beiden Seiten, Einnahmen und Ausgaben, sollte er etwas machen und dann nicht nur quasi das Gegebene weiterführen. Also, ich meine, das ist, glaube ich, die Aufgabe, das ist ja letztlich anwaltschaftliches Geld, das mir zur Verfügung gestellt wird, als Politiker, sei ich exekutiv oder legislativ. Und ich finde, dann ist es auch richtig, dass man das in Frage stellt.
Also in dem Zusammenhang sagt man ja immer wieder, überlegt, wie wenn es dein eigenes Geld wäre, oder? Und das ist ja oft, jetzt haben wir 40 Minuten quasi über das geredet, dass es meistens nicht so ist, wie wenn es eigenes Geld ist, oder?
Ja, der Verdacht, dass man da manchmal ein bisschen locker damit umgeht, ist schon da. Das ist natürlich auch ein von den Kernproblemen, oder? Du sagst dir, ja, die Ausgabe verteilt sich jetzt auf 9 Millionen Leute, die dann fast so viele Steuerzahler sind. Das ist ja, merkt ja kaum einer. Ich meine, die Diskussion haben wir jetzt auch bei der Mehrwertsteuer und der Frage, wie viel belastet das eigentlich der Bürger, wenn er jetzt für die Sicherheit etwas ausgeben sollte. Und ich finde, das ist eigentlich nicht Also ich finde, es ist ein problematischer Vergleich, weil jeder sagt natürlich, ja, bei mir ist es nur ein Kaffee, was im Monat, im Tag, in der Woche kostet, und der Nächste sagt, ja, und bei mir ist es noch weniger. Ja, okay. Aber du gehst es ja nicht deshalb aus, weil du nur so wenig im Belast bist, sondern weil du so viel für dich damit in der Summe kannst rausholen. Und du solltest dir eigentlich viel mehr Gedanken machen, könnte das nicht irgendwo effizienter eingesetzt werden, als dass du noch einmal mehr Geld holst.
Nur mal schnell, du hast gesagt, 9 Millionen Einwohner, fast so viel Steuern zahlen, aber ich sage jetzt...
Es gibt ja fast
40% zahlen am Schluss keine Steuern, oder?
Klar, und ich meine, wenn du beim Bund anschaust, direkt die Bundessteuer, Mehrwertsteuer ist, klar, das ist viel
zahlen breiter. Alle, ja, genau.
Aber bei der direkten Bundessteuer hast du absolut recht. Ich meine, da zahlen die obersten 1% zahlen massiv viel mehr am Staat als die anderen. Hat natürlich auch eine gewisse Solidaritätskomponente, ist auch richtig so, aber ich meine, man sollte sich dessen bewusst sein.
Und auch nicht überreizen, oder? Sind wir mit dem Thema Vermögenssteuer oder etc., oder?
Genau, man sollte es nicht überreizen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute keine Staatsleistungen konsumieren, die nicht zahlen. Und dass man, wenn man noch mehr konsumieren will, irgendwann auch die Frage muss beantworten, ja, wie halte ich es mit auch eigenem Beitrag, finde ich, also für erwachsene Leute ist das eigentlich normal.
Vielleicht jetzt zum Schluss noch die Abschlussfrage, wenn ich das alles zusammenfasse, du hast gesagt 2% aktuell jedes Jahr oder Mehreinnahmen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, Subventionen deutlich drüber, wie sie steigen, Sozialausgaben deutlich drüber, wie sie steigen. Wo führt das an? Also was sind wir da in 10 Jahren? Was ist das jetzt der Moment, wo man eigentlich, spätestens jetzt, wo man müsste sagen, hey, wenn wir in 10 Jahren nicht dort sind, wo andere Länder auch sind, dann müssen wir jetzt uns zusammennehmen oder etwas machen?
Klar, also der Verteilungskonflikt wird massiv zunehmen, oder du löst es wie die Deutschen, indem du sagst, ja, okay, jetzt tun wir das Schuldeninstrument wieder zulassen, indem wir, sie nennen das den Sondervermögen, das sind Kreditermächtigungen außerhalb vom Budget, also dass irgendwelche Fonds bildest, die sich selber können verschulden. Aber auch das ist ja nur eine temporäre Linderung, um nachher irgendwann einmal...
Schloss zurück, oder?
Ja. Das ist eigentlich relativ banal. Wenn du dir etwas leisten willst, dann musst du es auch bereit sein zu finanzieren. Und das ist letztlich etwas, wo ein ganz grosser klassischer Ökonom uns ins Stammbuch geschrieben hat, David Ricardo geheissen. Und sein Hinweis war, schau, die Ausgabenentscheidungen sind die Last vom Staat. Nicht die Schulden oder nicht die Steuerquote, sondern die Ausgaben, weil jede Ausgabe muss irgendwann einmal finanziert sein. Es ist eigentlich relativ simpel.
Nehmen wir uns das zu Herzen. Merci vielmals, Christoph. Komm gerne wieder einmal auf Luzern.
Ich danke dir fürs Gespräch. Du bist jederzeit herzlich willkommen hier.
Merci.